Hast du dich schon mal gefragt, inwieweit du die Verantwortung dafür trägst, dass dein Hund an der Leine zieht? Inwieweit dein Verhalten vielleicht schuld ist daran, dass dein Hund an der Leine zieht? Genau das fragen mich ganz viele meiner KundInnen, beziehungsweise sie fragen mich häufig nicht, sondern sie gehen ganz automatisch davon aus, dass sie die Schuld dafür tragen, dass der Hund an der Leine zieht. Ob das so ist, was dein Verhalten im Kopf deines Hundes verursachen kann und wo durch dein Verhalten dein Hund ungünstig für die Leinenführigkeit beeinflusst wird, da möchte ich heute in der Podcast-Episode mit dir drauf schauen. Hi, hallo und herzlich willkommen zum Anders mit Hund Podcast. Ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und Host dieses Podcasts. Und das Ziehen an der Leine begleitet uns ja in den letzten Episoden immer mal wieder und das hat einen Grund, denn Leinenführigkeit ist ein wichtiges Thema für das Wohlbefinden in unserem Alltag mit unseren Hunden. Eine mangelnde Leinenführigkeit hat viele Negativauswirkungen, die ich jetzt hier gar nicht nochmal genauer ansehen möchte, denn ich möchte mich heute mit dir der Frage widmen, wie dein Verhalten an der Leine die Psyche deines Hundes so beeinflusst, dass dein Hund gegebenenfalls mehr oder weniger zieht. Und dafür möchte ich mit dir einen kleinen Exkurs dahin machen, wie unsere Hunde normalerweise spazieren gehen würden, beziehungsweise ihre Streifzüge machen würden und wie wir Menschen spazieren gehen und was daran konkret dazu sorgt, dass dein Hund an der Leine vielleicht mehr zieht als unbedingt nötig und wie du das Ganze beeinflussen kannst. Lass uns als erstes mal dahin schauen, wie würde denn ein klassischer Streifzug von einem Hund aussehen? Also wie würde ein Hund, der nicht in menschlicher Haltung lebt, seinen täglichen Rundgang machen würden? Erstmal würde er ihn gar nicht unbedingt täglich machen und auch nicht mehrfach täglich. Vielleicht würde er ihn sogar seltener machen, vielleicht auch häufiger. Er würde dabei in der Regel die gleichen oder sehr ähnliche Strecken laufen, nicht die Gebiete wechseln. Er würde dabei gucken, dass er möglichst wenig Artgenossen, die nicht zu seiner Gruppe gehören, trifft. Und er würde viele Verhaltensweisen zeigen, die unsere Hunde so gar nicht zeigen können. Dazu gehört zum Beispiel, wenn du mal jetzt den Hund gehen lässt und an so einen Fuchs auf einem Feld denkst, der ja auch ein Kanide, also ein Hundeartiger ist, und dich mal überlegst, wie verhält sich denn eigentlich so ein Fuchs, wenn du ihn irgendwo beobachten kannst, dann kannst du daraus Rückschlüsse ziehen, wie dein Hund sich vielleicht verhalten würde. Also, das eine ist, sie laufen selten einfach so über Gebiete, die keinen Schutz bieten. Wenn sie übers Feld laufen oder wenn sie über offene Fläche laufen, dann halten sie sehr häufig inne, sie wittern, sie gucken sich um und dann laufen sie zügig weiter. Aber sie sind auf offenem Feld eher seltener so unterwegs, dass sie da in Ruhe erkunden. Dann kommt dazu, dass sie durch den Wald oder auch an den Stellen, wo sie sonst laufen, dort, wo es uneinsichtig ist, wo sie also nicht weit gucken können, entweder auch kurz innehalten, wittern, sich umgucken, bevor sie an die uneinsichtigen Stellen kommen, also ihre Sinneskanäle nutzen, um abzuchecken, was kommt da. Oder sie laufen in Bögen und Schlangenlinien, so dass sie frühzeitig sehen können, was da konkret in der nächsten Situation auf sie einkommt. Sie würden auch nicht so gerade laufen, wie wir das auf Wegen tun. Und auch die Wege, die sie nutzen würden, wären nicht so breit, sondern eher Trampelpfade. Wenn sie mit mehreren Individuen zusammen unterwegs sind, dann laufen sie natürlich, wenn der Trampelpfad sehr eng und schmal ist und uns links und rechts keinen Platz gibt, schon mal schnurgerade hintereinander. Aber häufig siehst du Gruppen von Tieren so laufen, dass sie sich wie so ein Dreieck aufschirmen oder dass sie zumindest seitlich ein bisschen versetzt laufen, so dass sie sich noch aus dem Augenwinkel sehen können und gegenseitig die Flanken schützen. Dadurch entwickelt die Gruppe eine größere Rundumsicht, denn hinten haben Hunde einen toten Winkel, wenn sie nicht den Kopf zur Seite wenden. Und so, wenn sie miteinander seitlich versetzt laufen, sorgen sie dafür, dass die Gruppe am meisten wahrnimmt. Dazu kommt, sie würden bestimmte Gebiete aussparen. Sie würden nicht dort zum Beispiel gehen, wo sie in das Wohngebiet eines anderen Hundes eindringen, es sei denn, sie müssen es durchqueren, um für sich selbst eine neue Bleibe zu finden oder an eine wichtige Ressource zu kommen, dann gehen sie dort aber zügig durch. In der Regel würden freilebende Klaniden so, dass sie möglichst wenig Artgenossen treffen, wenn sie nicht gerade auf der Suche nach Fortpflanzungspartnern sind. Sie würden sehr viel markieren. Sie markieren damit ihr eigenes Gebiet, um eben Eindringlingen mitzuteilen, hey, hier leben wir, hier ist schon besetzt, geh bitte weiter, um Fortpflanzungspartner anzuziehen und um Nachbarn mitzuteilen, hey, ich bin's und wir beide leben in friedlicher Nachbarschaft zusammen. Wenn du dir jetzt so den Spaziergang anguckst, den du klassischerweise von Menschen mit Hunden siehst, dann ist davon sehr wenig da drin enthalten. Und an vielen Stellen ist das Spazierengehen ganz, ganz anders strukturiert, als ich das gerade beschrieben habe. Hunde würden schnell von A nach B unter bestimmten Umständen gehen oder laufen. A, sie haben ein ganz konkretes Ziel und das Umfeld ist richtig gut vertraut. Ihnen würden Veränderungen schnell auffallen, dann bleiben sie kurz stehen, stocken, gucken sich um, nehmen die Veränderungen wahr, sortieren die ein. Veränderungen, Kontraste in der Umwelt, die unerwartet sind, sind immer erstmal mit Skepsis verbunden, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und damit auch einer leicht erhöhten Erregung verbunden, bis das Gehirn das Ganze wieder in eine Schublade gesteckt hat und sie weitertraben können. Dann haben Sie ein konkretes Ziel vor Augen, kennen die Umwelt sehr gut, gehen von A nach B und haben eigentlich nur den Zweck dieser Bewegung ist, zu B zu kommen. Egal, ob das die Wasserstelle ist oder das Zuhause wieder, also der Ruhebereich oder was auch immer. Grund Nummer zwei, warum Hunde zügig von A nach B laufen, ist, dass sie etwas direkt vor der Nase haben. Zum Beispiel Wild, das sie jagen. Das heißt, sie laufen in einem Tunnel, in einer Spur hinter etwas her und nehmen in Kauf, dass durch die Fokussierung auf diese Spur gegebenenfalls andere Sinneseindrücke nicht auf sie einprasseln und sie sich dafür in Gefahr bringen. Dann muss das da vorne ziemlich bedürfnisbefriedigend oder ressourcensichernd sein. Also zum Beispiel das Wild, was gehetzt wird. Grund Nummer drei ist nicht zu etwas hin, sondern von etwas weg. Der Hund, der vor etwas flüchtet, der rennt auch zielstrebig von A nach B, zum Beispiel nach Hause, in eine Sicherheit, in einen Unterschlupf, wie auch immer. Auch der guckt nicht mehr viel nach links und rechts, der läuft einfach straight, um möglichst die Situation schnell hinter sich zu bringen. Das heißt, all diese Sachen gehen einher mit einem bestimmten Erregungslevel, einem bestimmten Zweck, einer bestimmten Emotionalität. Und wenn du dir jetzt anguckst, wie wir Menschen mit den Hunden spazieren gehen, dann ist es häufig geradlinig auf Wegen, schnell und zackig, mit wenig Zeit zur Absicherung vielleicht sogar, und einem hohen Maß an Fremdbestimmung. In einer Gruppe kann jedes Individuum kurz stehen bleiben, innehalten und gibt dann wieder Gas, um hinten aufzuschließen oder die anderen stoppen dadurch auch. Mit einer Leine verbunden ist dieses Zeitfenster, in dem die anderen stoppen müssen, also du stoppen musst oder auch wie lange man inhalten darf und dann wieder aufschließen muss, immer bestimmt. Von außen bestimmt, wenn wir davon ausgehen, dass der Hund eben nicht den Zug verursachen soll. Und hier haben wir wichtige Aspekte drin, die eben die Leinenführigkeit beeinflussen. Wir haben an der Leine ein hohes Maß an Fremdbestimmung. Unsere Hunde haben nicht mehr die freie Wahl, wie sie sich an Ecken annähern, welchen konkreten Trampelpfad sie nehmen. Sie sind, auch wenn du ein total netter Mensch bist, der deinem Hund viel Freiheiten gewährt, es bleibt immer eingeschränkter als die freie Bewegung ohne Leine. Und dein Hund macht ja auch die Erfahrung, dass du vielleicht regelmäßig an Gebüsch sagst, nein, jetzt nicht oder hier gehen wir nicht rein, hier gehen wir weiter. Das ist ja auch sinnvoll, das brauchst du ja auch. Deswegen wird aber die Leine häufig auch zum Vorboten dafür, dass man eben sich nicht frei bewegen kann. Das heißt, der Hund lernt ja, dass er in bestimmten Situationen und in bestimmten Settings häufiger ausgebremst wird und eben nicht seine freie Wahl hat. Das macht was mit deinem Hund. Das menschliche Gassigehen ist also für unsere Hunde erstmal, wenn wir es ganz klassisch machen, so wie die meisten Menschen Gassi gehen, Hund an die Leine, wir gehen unsere Runde um den Block, wir gehen unsere Strecke von A nach B. Vielleicht sogar haben wir gelernt, dass wir jeden Tag woanders laufen sollen, damit der Hund möglichst viel Sinneseindrücke bekommt und es für den Hund nicht langweilig wird. Das ist etwas, was Hunde in dieser Art und Weise normalerweise gar nicht zeigen würden. Es ist eine menschliche Erfindung. Um genau zu sein, eine menschliche Erfindung der letzten 50 Jahre. Denn vorher hatte man gar nicht wirklich die Freiheit, Gassi zu gehen, beziehungsweise nicht die Zeit und auch nicht die Notwendigkeit, wirklich Gassi zu gehen. Verhalten der Gruppe und damit natürlich auch deins, denn du bist Teil der Gruppe deines Hundes, des sozialen Verbundes, hat Auswirkungen auf das Erregungslevel. Wenn wir nun so spazieren gehen, als würden wir flüchten oder als würden wir eine konkrete Spur verfolgen, total straight unterwegs, dann aktiviert das in den Individuen der Gruppe die Erregung, die zu diesem Muster passt, und die ist höher. Wenn wir nun so spazieren gehen, als würden wir also etwas verfolgen oder vor etwas flüchten, uns nicht die Zeit nehmen, regelmäßig innezuhalten, zu entdecken, zu erkunden, den Entdeckermodus anzuschmeißen, den Hunde normalerweise auf ihren Streifzügen hätten, wenn sie nicht ein konkretes Ziel verfolgen von A nach B, dann haben sie ganz viel Entdeckermodus. Wenn wir den nicht bewusst und gezielt anschmeißen, so lange, bis er uns in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann bringen wir unsere Hunde in ein unnötiges Erregungslevel und wir bringen unsere Hunde in einen häufigeren Leinenzug. Denn unser körpersprachliches Verhalten, wir marschieren voran, wir gehen straight von A nach B, wir flüchten vor etwas, weil wir wissen, an dieser Strecke treffen wir so oft andere Hunde und da geht es uns nicht gut. Oder auch, boah, hier ist mein Hund immer so aufgeregt, hier gehe ich schneller, damit er auch schneller laufen kann. Dann flüchten wir ja auch vor was. Das pusht die Gruppe nochmal in die Höhe, also dich und deinen Hund. Und es treibt den Hund in ein immer höheres Tempo. Wenn du dir jetzt noch vorstellst, dein Hund läuft gerade vor dir und du läufst in Verlängerung seines Rückens hinter ihm und du stapfst so richtig hinter dem her, dann sorgt es dafür, dass du deinen Hund von hinten nach vorne drückst. Du schiebst ihn also körpersprachlich mit deiner Körperfront und mit deinem energiegeladenen Hinterhergehen von dir weg. Er versucht dann häufig, eine große Distanz zu dir herzustellen und zu dem, was scheinbar da von hinten kommt. Denn du schiebst ja irgendwo von weg. Und wenn die Gruppe die Notwendigkeit sieht, von irgendwas wegzuschieben, dann macht man vorne besser auch Tempo. Und dann sehen wir ganz häufig, dass es sich total hochschaukelt. Der Hund läuft vorne, der hat die Ohren ganz weit hinten am Kopf. Der hat so ein klassisches Zielgesicht. Wenn Leute mir sagen, sie kennen ihren Hund beim Spazierengehen, eigentlich, ja, ich sehe ja immer nur den Hinterkopf. Und die können mir dann, wenn ich nachfrage, genau beschreiben, wo die Ohren sitzen und dass der Hund nur noch geradlinig geht, dann weiß ich, wir haben ein Vorantreiben. Und genau hier können wir super, super gut einsetzen. Denn diesen Druck, den du da unbewusst von hinten machst, vielleicht sogar machst, weil du denkst, dein Hund will ja schnell voran und du darfst da mit ihm gehen, den können wir rausnehmen. Den können wir rausnehmen über viele Aspekte, unter anderem darüber, dass wir Spaziergänge strukturieren und dass wir A und B, also von A nach B, integrieren mit attraktiven Zielen, zu denen wir hinlaufen, sodass wir eben das haben, als würde der Hund zum Wasserstelle laufen. Wir können das mit Schlenderstrecken, mit der Strukturierung, wo an Orten, wo wir immer uns Zeit nehmen zum Erkunden und solchen Sachen, können wir strukturieren und wir können diese Dinge einbinden. Wir können also den Druck, den wir körpersprachlich auf die Hunde ausüben, den können wir ganz, ganz gezielt rausnehmen durch ein achtsames Spazierengehen, durch Sehen, der hält inne, Ich halte auch hinne. Ich gehe nicht voran. Ich warte nicht, bis er losgeht und wieder vorgeschossen ist, sondern ich stelle mich zum Beispiel neben ihn und warte, bis er aufgehört hat mit Schnüffeln. Ich decke seine Flanke. Ich sorge dafür, dass er die Zeit bekommt, die er hier bekommt. Und ich nehme mir zwischendurch vielleicht auch selber mal die Zeit, etwas zu erkunden und lass meinen Hund auf mich warten. Mein Hund lernt also, wir haben hier Momente des Innehaltens, also sind wir nicht auf der Flucht und wir sind auch nicht auf einer Spur. Das kann dauern, bis das im Hundegehirn umgeschaltet ist, vor allen Dingen, wenn du das seit Jahren machst. Das bedeutet, dass wir hier den Hund auffangen dürfen und nicht auf einmal alles ändern bei uns und ihn damit in eine Unsicherheit bringen, sondern dass wir zum Beispiel erstmal damit anfangen, immer an denselben Orten eine kleine Leckerchensuche zu machen oder immer an denselben Orten einfach ein bisschen langsamer zu gehen, ein bisschen mehr zu schlendern, nicht mehr selber straight hinterher zu laufen und den Hund voranzutreiben, nicht mehr selber das Tempo so aufrechterhalten, sondern da rausgehen. Aus dem Tempo und dann eben auch damit aus dem Druck auf den Hund. Unser Spazierengehen darf also sich dahingehend ändern, dass es nicht mehr so ist, als wären wir auf der Flucht oder würden eine konkrete Spur verfolgen. Ändert das jetzt automatisch komplett die Erregung deines Hundes? Jein. Also, du gießt nicht mehr länger Öl ins Feuer, du erhöhst nicht mehr den Druck. Aber wenn es für den Druck und für die Erregung deines Hundes andere Gründe noch on top gab, dann sind die ja nicht weg. Und lass dir bitte niemals von jemandem einreden, dass du nur entspannt sein musst, damit dein Hund auch entspannt ist. Erstens mal kannst du Entspannung bei dir nicht erzwingen und zweitens ist es totaler Blödsinn. Das ist ein missverstandenes Blabla zu den Spiegelneuronen, wo Menschen sich einfach nicht damit beschäftigt haben, was eigentlich das Thema Spiegeln bedeutet. Ja, wenn du in der Gruppe aufgeregt und flatterig bist und wenn du hektisch und hastig bist, dann sorgt das dafür, dass die Aufmerksamkeit deines Hundes steigen muss und das geht mit höherer Erregung einher. Der muss abchecken, warum du so aufgeregt bist, ob er vielleicht in der Umwelt was übersehen hat. Der muss abchecken, wie er mit dir in den Situationen umgehen kann. Häufig sind Menschen, die gestresst und erregt sind, eben auch ungerechter, unfairer, dünnhäutiger und er möchte ja auch da nicht in die eigene Not geraten. Aber es reicht natürlich nicht, dass du tiefenentspannt bist, damit dein Hund tiefenentspannt ist, sondern es ist einfach weniger Erregung von dir, die in die Situation hineingebracht wird. By the way, ich habe ja eben die drei Beispiele genannt von A nach B für die Hunde. Mit wann laufen die denn so zielstrebig? Alle drei Beispiele, wenn du dich mal erinnerst, sind temporär begrenzt. Also ein Hund rennt nicht über anderthalb Stunden einem und demselben Reh hinterher in der klassischen Jagd. Ein Hund rennt nicht anderthalb Stunden straight von seinem Ruheplatz zum Wasser. Und ein Hund, der anderthalb Stunden flüchtet, ist auch recht selten. All diese Sachen sind also temporär sehr begrenzt und das ist auch gut so, denn wenn sie länger andauern, dann ist dieses straighte von A nach B kommen sehr stressend für den Hund, denn in allen drei Fällen wird die Umgebung nicht mehr so gut wahrgenommen und dieses nicht mehr die Umgebung wahrnehmen erhöht das Stresslevel des Hundes. Auch hier gilt es also, den Spaziergang genau unter die Lupe zu nehmen und ihn nicht zu anderthalb Stunden Spurverfolgung oder anderthalb Stunden Ressourcen ansteuern, ein und dieselbe oder anderthalb Stunden Flucht zu machen, denn das wäre definitiv stressend und damit ein Aspekt, der andere Verhaltensprobleme im Leben deines Hundes begünstigen kann. In natürlichen Umständen werden diese Sachen ja nur wenige Minuten lang und nicht über anderthalb Stunden. Und wenn sie dauerhaft immer wieder auftreten oder über einen langen Zeitraum, dann haben wir ein stark gestresstes Tier. Und dann passieren eben alle diese Stresskompensationsstrategien, die das jeweilige Tier hat oder die die Gruppe des Tieres hat. Dann wird es bedrohlich für die Gruppe. Also, wichtig, erstens, Spaziergang so gestalten, dass du nicht Öl ins Feuer gießt, dass du nicht Druck machst, euch selber eine Struktur darüber erschaffen. Wenn du Mitglied im Anders mit Hund Zirkel bist, findest du dort ganz viele Anregungen genau zu diesen Themen. Der nächste Aspekt aber ist, dass du dich damit beschäftigst, wie du konkret beim Laufen von A nach B den Druck auch rausnimmst, damit dein Hund diesen Druck nicht mehr im Laufen, wenn du von A nach B willst, bekommt und du dort nicht die Leinenführigkeit dir selbst vermiest. Und da gibt es verschiedene Dinge, die wir machen können. Da gibt es verschiedene Laufmuster, die wir machen können, dass wir uns einen Schlendergang angewöhnen. Da gibt es ein richtig gutes Leinenhandling, was wir uns angewöhnen können, dass der Hund merkt, an dem, wie du die Leine führst, jetzt wartet sie auf mich oder jetzt wartet sie nicht auf mich. Jetzt bekomme ich das Spiel, um in den Busch reinzugehen oder an das Gebüsch noch in Ruhe strollern zu dürfen. Jetzt bekomme ich das nicht. Jetzt kann ich mich in Ruhe umsehen, jetzt kann ich das nicht. Das geschieht durch ein achtsames Leinenhandling auf beiden Seiten der Leine. Das ist also etwas, wo du als klügeres Ende der Leine, mehr denkendes Ende der Leine, wirklich bei dir anfangen kannst, damit es für den Hund entspannter wird. Also Laufmuster üben, um weniger Druck auszuüben, Leinenhandling üben, um dem Hund klare Signale geben zu können. Struktur und klare Signale sind an der Stelle sowieso das A und O, damit dein Hund einen Rahmen bekommt, in dem er sich frei bewegen kann. Häufiges Innehalten, auch wenn du von A nach B gibst, entweder wirklich die Etappen kurz zu machen und zu sagen, wir laufen von A nach B, aber an B ist dann auch eine kurze Pause, oder wenn ihr längere Strecken habt, deinem Hund Zeit zu geben, innezuhalten und sich umzugucken, das ist eine Sache. Und wann immer ihr von A nach B lauft, überlegen, wie ist eigentlich die Perspektive, in der die Sinneswahrnehmung deines Hundes gut funktioniert und wie kannst du daneben oder dahinter laufen, damit dein Hund noch eine relativ gute Rundumsicht bekommt. Wenn du deinen Hund zum Beispiel im engen Fuß hast und der hat seinen Kopf direkt vor deinem Knie, dann kann der zu der Seite so gut wie nichts mehr nach hinten sehen. Dann wäre es eine ganz einfache Möglichkeit, dass du ihm Belohnung fürs Fußlaufen so gibst, dass er sich kurz mal umsehen, drehen, zurückfallen lassen kann, um da wieder abzusichern und sich dann wieder insgesamt wohler zu fühlen. Ihm also die Möglichkeit geben, durch gezielte Maßnahmen immer wieder seine Sinnesorgane wirklich zu nutzen, um sich sicher zu fühlen. Denn du bist nicht das alleine, was die Sicherheit deines Hundes ausmacht. Niemals wäre dein Hund nicht überlebensfähig. Wenn ihr beim Thema Leinenführigkeit seid und dein Hund läuft vor dir, dass du schaust, wenn er in dieses Ziehgesicht kommt, die Ohren ganz hinten hat und nur noch vorwärts stapft, dass du anfängst, dich weicher zu bewegen, ein bisschen links, rechts zu schlendern, dass er dich immer wieder aus dem Augenwinkel sieht, du auch vielleicht ein bisschen langsamer gehst, weniger in dieses Marschieren kommst und damit deinem Hund mehr den Druck von hinten rausnimmst. Und wenn du diese Dinge ganz konkret üben möchtest, dann lade ich dich ein, wirklich in meinen Kurs in 4 Wochen zur lockeren Leine auf zu Leinenführigkeit, den wir dir hier nochmal verlinken. Dort lernst du, wie du schlendern kannst, das Leinenhandling, wie du deinen Hund sinnvoll für eine gute Leinenführigkeit belohnen kannst und all diese Dinge. Und wenn es darüber hinaus noch Handlungsbedarf in eurem Leben gibt, der Kurs ist auch enthalten im Anders mit Hund Zirkel, wo du noch viele Trainingsanleitungen mehr findest. Ich hoffe, dass diese Episode dir und deinem Hund wieder ein bisschen weiterhilft, so hilft zu einem zufriedenen Alltag. Und wie immer freue ich mich, wenn du uns eine entsprechende Bewertung hier lässt und mir und meinem Team, ich habe mich zuerst genannt, ich Esel, also meinem Team und mir damit das Feedback gibst, dass wir bei dir ankommen. Denn wie du dir vorstellen kannst, ist so das Reden in so ein Mikro oder eine Kamera eine ganz schön einseitige Sache. In diesem Sinne, danke dafür, dass du hier warst. Danke dafür, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Episode und ich freue mich natürlich auch, wenn du 4 Wochen zur Leinenführigkeit oder den Anders mit Hund Zirkel in deinen Alltag lässt.